Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Bei der Europawahl, da geht es ja um die Ausrichtung der EU. Manche wollen wieder mehr Autonomie für die Nationalstaaten, andere fordern eine schlagkräftigere EU, um zum Beispiel globale Konzerne wie Facebook oder Google zu regulieren, in einem Zeitalter der Disruption. Das treibt auch den Ökonomen Thomas Straubhaar um. Er ist Professor für Volkswirtschaft an der Uni Hamburg und er entwirft in seinem neuen Buch eine Wirtschaftspolitik für eine Welt, in der die Nationalstaaten an ihre Grenze stoßen. Und deshalb habe ich ihn in die Lesart eingeladen. Guten Tag, Herr Straubhaar.
Guten Tag, Herr Raphansel.
Die Nationalstaaten stoßen an ihre Grenze, weil es Nationalökonomie eigentlich gar nicht mehr gäbe, lese ich bei Ihnen. Die Volkswirtschaft ist tot, lese ich bei Ihnen. Wieso ist die Volkswirtschaft tot?
Das meine ich in dem Sinne, dass als ich studiert habe, ich noch Nationalökonomie studiert habe in Bern. Und da war einigermaßen klar, was eine Nation darstellt. Da war einigermaßen klar, was ein durchschnittlicher Schweizer ausmacht. Das ist in Deutschland nicht anders. Es gab zu damaligen Zeiten noch den berühmten Eckrentner in Deutschland. Der Eckrentner war dieser Prototyp, dieses Muster eines Deutschen, der lebenslang 45 Jahre in die Rentenkasse einzahlt, eine Familie hat, bei der der Mann arbeiten geht, die Frau zu Hause für die Kinder schaut, die zwei gemeinsamen. Und das war irgendwie klar, was Nation ausmacht. Und da würde ich eben sagen, das ist im Zeitalter des Internet, des weltweiten Datentausches vergleichsweise nicht mehr im selben Maße abgrenzbar. Und dadurch machen wir viele politische Faktoren, orientieren wir noch in nationalen Größen, ob schon es diesen Nationalstaat im klassischen Sinne einer Gesellschaft, die relativ homogen ist, nicht mehr gibt.
Die Volkswirtschaften, Ihr Fachgebiet, das ist ja eigentlich darauf angewiesen, dass die Berechnungen stimmen. Und ich lese aber bei Ihnen vom Ende des Normalfalls, vom Ende des Durchschnitts, vom Ende der Extrapolation, im Grunde vom Ende Ihrer Wissenschaften. Was heißt denn das für Sie an der Uni? Können Sie einpacken?
Das ist eine sehr berechtigte Kritik, die Sie jetzt da knapp zusammengefasst haben von dem, was ich geschrieben habe. Und das ist völlig richtig, dass ich denke, wir müssen auch als Ökonomik, als Wissenschaft der Ökonomie, also als die Wissenschaft, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, eben lernen auf diese neue Ökonomie, die nicht mehr im klassischen Sinne mit Waren handelt und in geschlossenen Volkswirtschaften sich abspielt, sondern wo es um Daten geht, wo es um Räume geht, die virtuell und von der Erde losgelöst sich abspielen, dass wir dort in der Tat neue Ansätze benötigen und die müssen wir jetzt suchen. Und Sie haben ja ein sehr schönes Beispiel, was auch für Europa eben sehr relevant ist, ja gemacht, dass one size doesn't fit all, eine Größe nicht mehr allen passt, dass es eben den Durchschnitt als Norm für eine Gesellschaft nicht mehr gibt. Ich habe ein Beispiel mit der Größe von Kleidung. Wenn alle Deutschen, wie das in der Vergangenheit vielleicht eher der Fall gewesen ist, so um einen Durchschnitt herumgependelt sind, dann konnten sie mit einer Einheitsgröße mehr oder weniger alle glücklich machen. Den Kleinen haben sie etwas die Kleider sozusagen vergrößert und den Großen haben sie etwas gekürzt. Wenn wir sehr unterschiedliche Gesellschaften sind, wie das eben auch in Europa der Fall ist, da können sie mit einer Einheitsgröße niemandem mehr helfen und dann machen sie eigentlich alle nur unglücklich damit.
Das ist jetzt ein sehr schönes kleines Beispiel gewesen. In Ihrem Buch wird aber deutlich, dass sich das eben auf alle Bereiche übertragen lässt und dass deswegen eigentlich kein Stein auf dem anderen bleibt. Also wir leben im Zeitalter der Disruption, lese ich bei Ihnen. Dafür entwerfen Sie für dieses Zeitalter eine neue Wirtschaftspolitik. Wir können jetzt nicht die 300 Seiten zusammenfassen, aber können Sie den Kerngedanken Ihrer neuen Wirtschaftspolitik an einem Beispiel deutlich machen?
Ja, sehr gerne. Indem ich behaupten würde, dass eben durch diese Disruption, was nichts anderes heißt, als dass die Zukunft ziemlich anders als die Vergangenheit sein wird, sie nicht mehr davon ausgehen können, dass der Erfolg der Vergangenheit auch notwendigerweise zu einem Erfolg in der Zukunft führt. Und das heißt auch, dass ich den ganzen Begriff der Digitalisierung, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, nicht eigentlich nur als technischen Faktor sehe, sondern dass das mehr ist als eine alte Welt mit Internetanschluss, dass sich viele Dinge so radikal ändern. Und jetzt kommt, was das bedeutet, dass ich sage, man muss in Zukunft Anpassungsfähigkeit fördern, man muss in Zukunft nicht mehr, so wie ich das gelernt habe als Student, Masterpläne entwickeln oder 10-Punkte-Agenden entwerfen oder handlungsorientiert sagen, was jetzt die Politik in 3 Schritten in den nächsten 10 Jahren zu tun hat. Das würde deshalb nicht zielführend sein, weil ja niemand genau weiß, was nach der Disruption in Zukunft genau werden wird. Und deshalb sage ich, wir sollten erstens bescheidener werden, zweitens nicht falsche Bedingungen stellen und drittens eher Ziele vorgeben und nicht den Weg. Also eher verfahrensorientiert und nicht handlungsorientiert Politik betreiben.
Das beziehen Sie auf die Wirtschaft, aber auch auf Themen wie Klimawandel, Erderwärmung, Zerstörung der Ozeane. Wenn Sie jetzt sagen, Ziele vorgeben, nicht die Wege dorthin, was heißt das?
Wenn ich jetzt gerade bei Ihrem Beispiel bleibe, Umwelt, Klima, dann würde ich sagen, wir sollten aufhören, unselige Diskussionen darüber zu führen, wer jetzt welchen Beitrag zu diesem Klimawandel, Erderwärmung liefert, sondern akzeptieren, dass uns die Wissenschaft überragend klar machen kann, dass wir vor großen ökologischen Herausforderungen stehen und dann daraus das Ziel formulieren, dass wir neue Wege öffnen müssen, ohne zu sagen, wie diese Wege konkret aussehen. Also, dass wir sagen, wir einigen uns als Gesellschaft, dass wir bis ins Jahr 2030 oder 40 oder da, wo das auch aus wissenschaftlicher Sicht relevant ist, sagen, bis dahin sollen wir klimaneutral, CO2-neutral, im Fließgleichgewicht von dem, was wir der Erde entziehen, auch wieder über erneuerbare Energien zuführen lassen. Das ist das Ziel. Wie wir aber dieses Ziel erreichen, ob wir das durch erneuerbare Energien wie Sonne oder Wasser oder Gezeiten oder Wind oder andere Technologien machen, das sollten wir offen lassen. Das sollten wir in die Hand künftiger Generationen legen. Da müssen wir das Vertrauen haben und auch die Möglichkeiten schaffen, dass die künftigen Generationen dieses Vertrauen rechtfertigen können, dass wir sagen, das müsst ihr entscheiden. Und deshalb so eine Bewegung wie Fridays for Future, diese Bewegung junger Menschen, das ist eigentlich genau mein Hoffnungsschimmer, das ist eigentlich schneller gekommen, als ich erwartet hätte, als ich das Buch geschrieben habe, dass eben hier nicht mehr in Parteien und alten Ideologien nach neuen Lösungen gesucht wird, sondern dass eine Bewegung von Menschen, die sagen, wir müssen ein paar Dinge ändern, zusammentritt, aber wie es wird, dann eben der Zukunft offen lässt.
Was mich sehr überrascht hat an Ihrem Buch ist, dass Sie ja durch alle Bereiche hindurch erklären, dass eigentlich auf nichts mehr Verlass ist. Ich habe vorhin schon gesagt, kein Stein bleibt auf dem anderen. Trotzdem strotzt Ihr Buch nur so vor Optimismus. Das heißt ja auch die Stunde der Optimisten. Also Sie behaupten, die besten Jahre liegen eben nicht hinter uns, sondern die kommen erst noch. Mehr Wohlstand für alle sei ein realistisches und realisierbares Ziel. Woher nehmen Sie diesen Optimismus?
Also schlicht aus der langen, langen, langen Erfolgsgeschichte der Menschheit, die sich im Wesentlichen durch die Evolution über Jahrtausende immer eigentlich nur nach vorne weiterentwickelt hat und dass es immer, immer bis zurück zu den ersten Menschen, die schreiben konnten, die großen Ängste gegeben hat, dass die Erde zusammenbricht, dass der Himmel auf die Erde runterstürzt oder vor 20 Jahren noch in Deutschland. Abstieg eines Superstars hat damals ein Bestseller geheißen, Der kranke Mann Europas hat ein Buch geheißen und eigentlich zeigt die Vergangenheit, dass man immer Angst gehabt hat und die Geschichte zeigt, dass Menschen die Risiken immer überschätzt und die Chancen unterschätzt haben und letztlich ist die Geschichte der Menschheit bei allen Brüchen, bei allen Rückfällen, bei allen Schwierigkeiten eine Geschichte des Erfolgs. Und der eigentliche Erfolgsfaktor ist, dass Menschen innovativ sind. Das heißt, je höher ihnen das Wasser sozusagen an der Gurgel steigt, umso heftiger beginnen sie nach zielführenden Lösungen zu suchen. Und bis jetzt ist das immer gelungen. Und ich habe nicht den geringsten Grund zu misstrauen, dass künftige Generationen diese Kreativität, diese Innovationsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit nicht auch haben werden.
Und deshalb heißt dieses Buch Die Stunde der Optimisten, dieses Buch von Thomas Straupaar. Da geht es übrigens nicht nur um Wirtschaftspolitik, es geht auch um eine Sozialpolitik mit solchen hübschen Ideen wie einer negativen Einkommenssteuer oder um Steuerpolitik, wo es darum geht, Unternehmer zu besteuern und nicht die Unternehmen an sich. Die Stunde der Optimisten also für 22 Euro in der Edition Körber erschienen. Vielen Dank, Herr Straupaar.
Gern geschehen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.